Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 267. Hallo Matze.
Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir.
Was ist dein Highlight?
Eine Serie und zwar die zweite oder generell beide Staffeln von Tokyo Vice.
Okay, bei mir ist es tatsächlich das Thema Elektroautos. Habe ich mir heute mal rausgenommen, habe ein Pro und ein Con mitgebracht und ja.
Da bin ich sehr gespannt.
Und wir starten mit Krach, Bum, Peng und es ist nicht Batman. Was hast du uns mitgebracht?
Wie kommst du denn? Ach so, du meinst
die ganzen wegen, alten
der, wegen der 60er-Jahre-Serie, ja, da wo ja, immer Kapow, Crash, Boom
genau,
und so.
Genau.
Das war eigentlich ziemlich geil, ja, mit Burt Ward in der Hauptrolle und Adam West. Nein, es geht um Warhammer 40k Space Marine 2, ein Überraschungshit des gerade jungen Spieleherbstes. Kam im September auf den Markt. Ich hatte 0,0 auf den Schirm, was ja bei Spielen bei mir selten passiert, aber irgendwie ging es an mir vorbei und auf einmal war das Spiel da und ich habe Überraschungstests gelesen. Oh krass, es ist von Saber Interactive, eigentlich ein ordentlicher, aber nicht zu großer Entwickler und basiert, wie der Name schon sagt, auf dem Warhammer-Universum. Das heißt, es geht um eine Mischung aus Religion und Science-Fiction. Also ist ein bisschen auch, ich muss leider sagen, Nazi angehaucht alles. Also die ganze, wie sie reden und so diese ganzen Uniformen und so mit so Totenköpfen drauf, sieht immer ein bisschen aus wie die SS-Totenkopfstaffel und auch so dieses Verherrlichen des Kaisers und so, das sind schon Parallelen da. Also es hat schon, es natürlich kommen keine Nazi-Sachen vor und es ist auch nicht irgendwie sonst irgendwelche ganz schlimme Nazi-Themen drin, aber man fühlt sich oft so wie in dieser Dritten Reich-Geschichte und es geht halt hier eben um den Kaiser mit seiner Warhammer-Armee, die gegen eine Art von Bugs wie in Starship Troopers.
Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr nach Starship Troopers, wobei ich glaube, dass es in Starship Troopers ja bewusst parodisch oder ja parodistisch verwendet
das
worden ist.
Das ist ja auch Element. Schon ein bisschen so, wobei es ist nicht so zynisch wie in Starship Troopers dargestellt.
Alles klar.
Genau. Ja, es ist ein Third-Person-Shooter, das heißt, man sieht die Charaktere über die Schulter. Es sieht ein bisschen aus wie Gears of War, deswegen hat es mich angesprochen, weil ich Gears of War super geil finde. Und ja, es kann man auch kooperativ spielen. Das heißt, zu dritt kann man in die Schlacht ziehen, wie bei Gears of War, und einen Haufen von diesen Bugs irgendwie abschlachten. Und davon lebt das Spiel. Also das Spiel ist nicht, er findet die, ja, sagt man immer so, es erfindet die Nadel nicht neu.
Das Rad nicht
neu. Das Rad nicht neu. Mir hat gerade das Wort gefehlt. Ich hatte Covid, deswegen sind wir so blöd im Schädel. Und ja, man läuft quasi mit seinem Hauptcharakter, der nennt sich Titus, und seinen Space Marine Charakteren Gadriel und Charion durch die Levels auf verschiedenen Planeten. Da gibt es dann Dschungelplaneten und ein bisschen Wüsten und alte große Kathedralen und Kirchen. Hat ordentlich Wummen am Start, also richtig große Sturmgewehre, die so Nailguns-mäßig irgendwie sind. Und dann sieht man oft immer so Totalen, wo dann wirklich Massen an von diesen Gegnern auf einen zustürmen, die so wie die Bugs in Starship Troopers wellenartig auf einen zulaufen. Und dann plättet man wirklich hunderte von Gegnern, steht bis zu den bis zur Hüfte in den Gedärmen und Blut. Es gibt Nahkampf-Finishing-Moves, wo man dann die Gegner irgendwie Schwerter und Messer irgendwie reinrammt und so. Also, Spiel ist ab 18, kann man sich auch vorstellen bei dem, was ich gerade erzähle. Es ist ein ultra-hartes Hack-and-Slay-Spiel mit einer martialischen Geschichte und es macht Laune. Es macht einfach Laune.
Das sind wahrscheinlich die Tyranniden, oder?
Richtig, Tyranniden, das sind eben diese Insektenwesen.
Ich habe nämlich hier gerade die Warhammer 40k-Webseite offen und schaue mir gerade die Fraktionen an.
Ja.
Und da gibt es bei die Xenos-Bedrohung verschiedene Fraktionen und die Tyranniden schauen eben am ehesten wie die Bugs aus.
Ja, also es ist schon angelehnt. Ich weiß nicht, wer von was geklaut hat, ob Starship Troopers von denen oder umgekehrt. Ich stecke auch zu wenig in dem Warhammer 40k und Universum drin. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das Rollenspiel auch gespielt haben. Also das Brettrollenspiel, da malt man
Tabletop.
Dann so Figuren an.
Genau, Tabletop-Spiele.
Genau, ich hatte einen Praktikanten mal, der hat die Figuren angemalt. Das hat super ausgesehen. Der hatte dann so richtige Schlachtfelder mit diesen fetten Space Marines, die 1 Meter breit sind oder 2 Meter breit teilweise und 2 Meter hoch und mit übelsten Rüstungen. Und das ist schon irgendwie alles ganz cool. Mir hat das Spiel auch getaugt. Das hat mich gut unterhalten. Aber das war's dann auch. Also es wird ziemlich krass gehypt in den Spielemedien irgendwie. Und das Actionspiel des Jahres, da muss ich sagen, habt ihr jetzt nicht drüber nachgedacht, was die Alternative ist. Aber es ist ein gutes Spiel, aber das Actionspiel des Jahres, weiß ich nicht, gucken wir mal. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte leider niemanden, mit dem ich es im Koop spielen konnte, habe es auch schon wieder verkauft. Würde es aber sicher mal, wenn es im Game Pass kommt oder so, noch mal mit jemandem spielen. Ich habe die PS5-Version gespielt. Beide Versionen laufen inzwischen gut. Am Anfang lief die Xbox-Version besser als die PS5-Version, habe ich gehört. Wurde aber nachträglich gepatcht. Und man merkt bei dem Spiel auch, dass die jetzige Konsolengeneration in die Jahre gekommen ist, weil, wenn man es in voller Auflösung spielt, also es gibt wieder einen Qualitäts- und einen Geschwindigkeitsmodus, wie nennt man den? Performance-Modus, so nennt man den, genau. Und wenn man es im Qualitätsmodus spielt, dann schafft das Spiel fast immer die 30 Bilder pro Sekunde. Kann aber auch mal sein, dass die Framerate gerade bei großen Tyranniden, die angreifen, in die Knie geht. Da ist der PC überlegen. Das heißt, mal gucken, wenn es dann eine PS5 Pro gibt und ein Patch dafür, ob das dann wirklich dann besser läuft und so. Ja, mei, die Konsolen sind halt jetzt inzwischen auch schon 4 Jahre alt. Bloß als Hinweis dazu, PC-Version läuft am besten. Die Konsolenvarianten sind immer noch schön, sieht immer noch gut aus. Ich habe es im Qualitätsmodus durchgespielt, alles gut. Ja, von dem her war das mein Feedback zu.
Bin da jetzt nicht so hundertprozentig drin, aber Warhammer hört man momentan relativ häufig, weil angeblich eine Serie oder ein Film kommen soll, ja, mit keinem anderen als Henry Cavill in der Hauptrolle, der wohl selber Nerd, wie er ist, Warhammer 40k-Spieler ist.
Das wusste ich nicht. Aha. Beides wusste ich nicht.
Dass er ein Nerd ist?
Das wusste ich nicht.
Ja, der hat doch vor kurzem auch irgendeine andere Rolle gespielt, wo er, ja, The Witcher.
Den Witcher hat er gespielt.
Genau, der hat den Witcher gespielt und hat dann am Set immer rumgemeckert, wenn irgendwelche Sachen nicht zum Kanon von Witcher gepasst haben. Also weil er quasi die Spiele alle gespielt hat und da entsprechend dann mitzureden hatte oder gemeckert hat, wenn irgendetwas nicht zum Witcher-Universum passt, weil er das halt als Fan quasi sehr genau kennt und da dann drauf geachtet hat. Und der ist angeblich auch eben Tabletop-Spieler von Warhammer 40k, was wir haben das früher, also ich hatte in der Schule tatsächlich Kollegen, die das auch gespielt haben. Mir war das tatsächlich zu teuer damals. Also ich habe das nicht eingesehen, dass ich halt für verhältnismäßig viel Geld diese Plastikfiguren kaufe, die ich dann selber zusammenbaue, selber anmale und dann damit spielen kann. Das war vom Preis-Leistungs-Zeit-Verhältnis für mich irgendwie nichts.
Verstehe ich.
Aber ich kenne es und ich war auch bei ein paar Spielen dabei. Es gibt ja Warhammer und Warhammer 40k. Also es gibt das ja auch noch mit quasi eher so, ich sag jetzt mal, das normale Warhammer ist ja eher so die Welt von Herr der Ringe, wo du halt auch Orks und Elfen und so weiter hast und Menschen. Und 40k ist halt das Ganze in der Zukunft mit Space Orks und Space Menschen.
Ja, das ist eben schon das, was ich so ein bisschen strange fand im Spiel, diese Science-Fiction-Atmosphäre und dann eben diese Magier mit ihren Totenkopfmasken, die so ein bisschen mittelalterlich wirken und die Kathedralen und so. Das hat schon was vom Style, aber irgendwie war es auch so ein bisschen, ja, nerdig, grufti-mäßig teilweise.
Ja. Dann gehen wir weiter zu Elektroautos, würde ich sagen.
Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass durch die Pleite von Herstellern teilweise Elektroschrott entsteht. Mhm. Wie zum Beispiel vor kurzem angesprochen mein Bosch Spexor oder das große deutsche Beispiel auch Osram mit der ganzen Lightify-Serie, die halt einfach die Server abgeschalten haben und dann funktionieren die Dinger halt nicht mehr. Und das ist ja bei dem Spexor jetzt auch so. Bosch schaltet den Server ab, den Service ab und dann geht's nicht mehr. Und ja, so ein normales Auto, und jetzt versteht mich nicht falsch, ich hatte vor kurzem 2 Wochen lang ein Elektroauto, ein MG4 als Mietwagen, und ich bin schon seit Jahren ein Befürworter von Elektromobilität, weil es für mich einfach die Lösung ist, um für den Klimawandel, und den müssen wir irgendwie angehen, und da ist Elektromobilität einfach ausweglos im Verhältnis zum Verbrenner. Aber das war bisher immer eher so eine rationale Geschichte. Jetzt hatte ich 14 Tage ein Elektroauto und jetzt ist es auch eine emotionale Geschichte. Also ich finde Elektroautos cool und ich mag sie. Aber das Problem ist jetzt tatsächlich, dass Fisker.
Richtig, das habe ich mir jetzt gedacht. Dass es
genau, Fisker ist pleite gegangen. Und während ein Verbrenner halt mehr quasi handwerkliche Arbeit braucht. Also bei einem Verbrennermotor musst du im Endeffekt mehr Verschleißteile wechseln als bei einem Elektroauto. Das heißt, der braucht auch Arbeit, aber ein Elektroauto braucht halt auch teilweise immer über einen längeren Zeitraum immer wieder Software-Geschichten. Und das merkt man halt auch ganz krass, dass zum Beispiel bei Tesla, wenn du den, ich sag jetzt mal, den Autopiloten nicht dazu kaufst, wenn du das Auto kaufst, dann rufst du einfach 2 Jahre später an und sagst, hey, ich will den Autopiloten, hier ist das Geld. Und dann sagen, ja, okay, kleinen Moment, dann tippt die Servicekraft irgendwas und dann gehst du raus zu deinem Auto und der Autopilot funktioniert. Das heißt, Elektroautos haben zu großen Teilen sehr, sehr viel mehr Software. Und was ist jetzt passiert? Fiskars hat also auch versucht, ein Elektroauto zu bauen. Die haben, ich glaube, sogar in Österreich teilweise produziert, bei Magna, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, Fiskars hat Autos gebaut, die manchen Leuten gefallen sie, manchen Leuten gefallen sie nicht. Ganz anderes Thema. Fakt ist, Fiskars ist pleite. Fiskars hat einen großen Deal gemacht mit einer Leasingfirma. Und zwar American Lease. Und die haben 3.300 Autos für 46,3 Millionen US-Dollar an American Lease quasi verkauft, aus der Pleite heraus. Und der Plan, den die dabei hatten, und das ist jetzt wirklich geplant, war, dass sie bei American Lease einen Server aufstellen, mit dem sich diese Autos verbinden können, sodass American Lease quasi die Autos weiter betreiben kann. Und jetzt stellen sie halt einfach fest, dass sie es nicht schaffen, umzuziehen. Die können die Fahrzeuge nicht auf einen anderen Server umziehen.
Krass.
Und das ist halt echt heftig.
Warum?
Weil die sind sich alle einig, wir möchten diese Autos auf einen anderen Server umziehen, weil wir sie verkauft haben, weil es unsere Firma nicht mehr gibt und sie kriegen es jetzt nicht hin. Warum haben sie nicht genannt? Also das ist nicht öffentlich, warum das Ganze nicht funktioniert. Aber es ist halt schlicht und ergreifend eine Nummer, wo du sagst, hey, what the fuck? Also ganz im Ernst, das ist halt so echt ein großes Problem, weil selbst, wir hatten ja die Geschichte mit den Funmove-Fahrrädern, die ja auch gelockt waren im Endeffekt, oder wo es halt dann hieß, ja, du kannst es halt dann nur noch über die Zahlen kommen. Normalerweise hast du bei den Funmove-Fahrrädern halt Entsperren per App gehabt und als die pleite gegangen sind, dann ging das halt auf einmal nicht mehr. Also du konntest dein Fahrrad nicht mehr per App entsperren, sondern musstest dann halt auf dem Fahrrad den Code über das interne Display quasi eintippen. Und da ist ja dann ein Mitbewerber gekommen und hat quasi die Server übernommen und hat dann die Fahrräder so quasi im Betrieb gehalten als Mitbewerber. Aber bei denen ist es so, dass sie es wirklich wollen und anscheinend irgendwo auf dem Weg es dermaßen verkackt haben, dass sie es nicht schaffen, die Serverinfrastruktur zu wechseln.
Aber weiß man denn warum, was
Nein,
denn das Problem ist?
Das ist nicht öffentlich. Okay. Das haben sie nicht veröffentlicht. Ich stelle mir das aber halt auch einfach mal krass vor, weil Serverinfrastruktur kommt halt auch einfach in die Jahre. Also stell dir mal vor, wenn das jetzt so gewesen wäre, dass die irgendwann mal sagen so, hey, wir erneuern jetzt mal unseren Hauptserver und dann feststellen, wenn das Unternehmen im Betrieb ist und dann feststellen, so hoppla, den Server können wir nicht austauschen, den müssen wir jetzt, solange wie die Autos auf der Straße sind, müssen wir jetzt diesen Server betreiben.
Da muss ich aber leider sagen, ich darf jetzt nicht sagen, welche Firmen das sind, auch nicht für die ich arbeite, das ist nicht so, aber ich kenne Firmen und Geschichten von Leuten, da laufen Server und die müssen über Jahre genau aus dem Grund am Leben gehalten werden, weil das so
ist. Ich kenne auch welche, ja.
Das ist bedenklich.
Ja, das ist super bedenklich. Vor allem, weil die Hardware halt auch irgendwann einfach alt wird. Und naja, wie dem auch sei. Ich habe noch ein positives Beispiel.
Ich bin gespannt.
Was heißt positives Beispiel? Es wird ja immer gesagt, dass die Elektroauto-Batterien so viel Wasser verbrauchen. Und es gibt jetzt wirklich mal eine Studie, die sich das genauer angeschaut hat. Und wir sprechen jetzt mal von der Produktion eines 64 Kilowattstunden Akkus. Das ist schon kein kleiner. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist so der Standard-Akku, 64 Kilowattstunden. Ich jetzt einfach mal Zahlen in den Raum geschmissen. Ich denke, dass damit so ein Auto Mittelklasse, also so wahrscheinlich zwischen Golf und Dreier BMW so um die 500 Kilometer weit kommt. Schätze ich jetzt mal, dass das so die Größenordnung ist, 64 kW. Da dürfte ich jetzt nicht zu weit wegliegen. Was denkst du, wie viel Wasser verbraucht wird für so ein, na, du siehst es ja, gell?
Was sehe ich?
Wie viel Wasser steht in den Shownotes drin?
Ich schaue jetzt aber nicht nach, aber ich habe auch keine Ahnung.
Ja, was denkst du, wie viel Wasser dafür verbraucht wird. Das ist jetzt erstmal der abstrakte Wert. Hau raus. Okay,
wir sind. Warte, lass mal überlegen.
Ja, wir dürfen nicht so lange Stille haben, sonst denken die Leute, es ist abgestürzt.
Nee, es läuft noch. Ich denke bloß nach, ich kann bloß nicht laut denken. Ich sag jetzt mal 3000 Liter.
Damit bist du erstaunlich nah dran. Es sind 3840 Liter.
Ja, 840 mehr.
Ja, die Frage ist jetzt tatsächlich erstmal, wir müssen, wenn wir darüber sprechen, mit es wird Wasser verbraucht bei der Produktion von Batterien, dann ist das schon mal ein bisschen irreführend. Weil was verstehst du unter es wird Wasser verbraucht?
Ja, dass das Wasser quasi dann nicht mehr genutzt werden kann.
Genau.
Aber es wird ja recycelt wahrscheinlich.
Nein, nicht mal. Das Wasser wird nicht verbraucht, sondern das Wasser wird verdunstet. Lithium ist ein Salz. Das heißt, die Gewinnung von Lithium funktioniert genauso wie die Salzgewinnung in Italien oder in Spanien. Du schwemmst das Wasser aus. Du lässt es entpfannen und dann verdampft es. Und das Wasser regnet im Umkreis von 150 bis 200 Kilometer wieder als Regen ab und wird nicht, also wir haben jetzt nicht einen chemischen Prozess, wo am Schluss Wasser rauskommt, was du als Sondermüll entsorgen musst oder sowas, sondern es wird einfach erstmal dem Prozess, oder es geht in den normalen Wetterprozess mit ein. Wir brauchen nicht drüber reden, dass in den peruanischen Hochanden oder sowas, wo du eine Wüstenregion hast, wo du quasi die Leute sowieso kein Wasser haben, da ist das mit dem Wasser natürlich problematisch, weil wenn du bloß irgendwie, keine Ahnung, pro Kopf 2 Liter pro Tag irgendwo findest mit Mühe und Not und du das dann noch verdampfst, das ist scheiße.
Das ist scheiße.
Aber grundsätzlich ist es so, das Wasser wird verdampft für die Lithium-Salzgewinnung, genauso wie in den Salzgewinnung für normales Speisesalz. Und es sind 3840 Liter für so eine 64 Kilowattstunden Batterie. Und jetzt wollen wir das mal umrechnen auf andere Produkte. Und da lasse ich dich jetzt mal nicht raten, sondern ich zähle es dir jetzt einfach mal auf. Das ist so viel Wasser, wie verbraucht wird, für 250 Gramm Rindfleisch.
Nicht viel.
Oder 10 Avocados.
Krass.
Oder 30 Tassen Kaffee. Oder eine halbe Jeans.
Eine halbe Jeans, das ist krass.
Ja. Weil du bei der Jeans halt die Thematik hast, dass du einerseits Baumwolle hast, was halt relativ durstige Pflanze ist und auf der anderen Seite dann natürlich noch die ganzen Färbe- und Waschprozesse und so weiter und so fort, abgesehen davon, dass der CO2-Abdruck gerade von Jeans grandios ist, beziehungsweise grandios, der ist halt richtig schwierig, weil eine Jeans, bis sie bei uns im Laden landet, es gibt wirklich so eine Reportage, die heißt Der Weg der Jeans und da flippst du komplett aus. Die werden
das kann
halt,
ich mir sehr gut vorstellen.
Die gehen halt durch die ganze Welt, also die fliegen halt von, die werden halt in China, werden die gewebt. Dann fliegen sie nach Marokko zum Färben. Dann fliegen sie nach Bangladesch zum Knöpfe annähen. Dann fliegen sie von dort aus irgendwie nah in die Türkei, damit sie dort den Used Look bekommen. Also das heißt, das Ding ist schon quasi von den Kilometern her einmal um die Welt geflogen, bevor es bei uns landet. Ganz schwierig. Und deswegen sage ich, also dieses, ja, natürlich müssen wir darauf achten. Und der Weg geht ja dorthin, dass wir Batterien zum Beispiel koboldfrei haben, weil Kobold ein problematisches Material ist, weil es eine seltene Erde ist, die häufig unter Einsatz von Kinderarbeit aus irgendwelchen diktatorischen Staaten in Afrika kommt. Ja, aber das Lithium an sich ist jetzt noch dazu, wenn man dann sagt, okay, wie lange hält so ein Akku? Das sind alles nochmal andere Themen, wo viele Missverständnisse entstehen und oder bestehen. Und ich wollte halt jetzt einfach mal dieses Thema Wasser angehen, weil ich das einfach so faszinierend fand, weil nein, wir können nicht auf Elektro umsteigen, weil das braucht zu viel Wasser. Ist halt ein Scheißargument, wenn du halt dafür dann den Avocado-Toast dir jede Woche gönnst, weil damit brauchst du wahrscheinlich alle 3 Monate, brauchst du mehr Wasser für deinen Avocado-Toast, als die Batterie von einem Elektroauto braucht. Und die hält 10 Jahre im Auto und danach nochmal 20 Jahre als Speicher in einem Haus. Also das ist halt einfach, weil 64 Kilowattstunden, wenn du das auf 90% runter ist oder selbst auf 80% runter ist, dann bist du immer noch bei 50 Kilowattstunden. Um so ein Einfamilienhaus über den Tag zu bringen, reichen dir halt auch 8-9 Kilowattstunden. Das heißt, du hast eine halbe Woche, die du mit so einer Batterie, mit so einer in Anführungszeichen defekten Autobatterie, versorgst du ein Einfamilienhaus eine halbe Woche bis eine Woche.
Zum Thema Wasserverbrauch habe ich auch noch was. Es hat zwar nichts mit Elektroauto zu tun, aber mit künstlicher Intelligenz. Gab es auch eine Studie, glaube ich, von der Washington Post, dass 100 Wörter, die quasi KI ChatGPT generiert sind, also aufgrund eines Prompts 100 Wörter, die generiert sind, brauchen 3 Liter Wasser.
Wow.
Das heißt, wenn man immer so spaßmäßig da sitzt, sagt ChatGPT, wirf mir einen Witz aus oder sonst irgendwas, sollte man drüber nachdenken, weil die Kühlung der Rechenzentren, die da dahinter hängen, also jedes Mal 3 Liter Wasser verbrauchen, das ist halt schon heftig.
Jetzt bin ich mal gespannt, da ist wieder der Oldschool-Gamer wahrscheinlich, der da durchkommt.
Das hat gar nichts auch nur mit Games physisch zu tun, das hat auch was mit Filmen und Tonträgern zu tun.
Ah, okay.
Man weiß ja, ich bin eher der Fan von physischen Medien, bei Filmen tatsächlich nicht mehr, da bin ich raus, da streame ich bloß noch oder kaufe digitale Inhalte, aber bei Games ist mir das halt wichtig, weil ich einfach eine Verpackung dazu möchte. Und es gibt ja mehrere Sachen, die dagegen sprechen, einen digitalen Inhalt sich zu kaufen. Also bei Filmen sage ich ja, im iTunes Store sich für 4,99 oder für 3,99 einen 4K-Film, der eine relativ gute Qualität hat, zu kaufen. Die kosten dort als Kauf wesentlich weniger als eine Ultra HD Blu-ray. Die schlägt dann nochmal mit 20 bis 30 Euro zu Buche. Ist natürlich ein bisschen hochwertiger vom Inhalt, gebe ich auch zu. Trotzdem, für viele reicht der 4 Euro Kauf. Allerdings, was ich gerade sage, ist auch nicht so korrekt, weil es ist kein Kaufen. Das war schon immer das Thema. Es ist tatsächlich, und das wurde jetzt von einem kalifornischen Gericht festgelegt, es ist kein Kauf, sondern eine Lizenzierung, die ihr habt. Bedeutet, ihr kauft ein digitales Produkt, egal ob Filme, Bücher, Musik oder Videospiele, und kauft es nicht, sondern lizenziert nur deren Nutzungsbedingungen. Ihr könnt es für einen gewissen Zeitraum halt nutzen. Aber sobald der Lizenzgeber der Plattform, wo ihr es gekauft habt, das entzieht, die Lizenz, habt ihr es nicht mehr. Und es gab in der Vergangenheit schon einige Fälle, wo Shops und große Dienstleister platt gemacht wurden und ihr eure Inhalte teilweise nicht mehr sichern konntet. Bei Sony gab es jetzt auch, Sony hat ja auch einen VOD-Store, den man unter anderem über PlayStation auch zugreifen kann. Da waren auf einmal die Warner-Filme weg, weil Sony sich nicht mehr mit Warner einigen konnte. Am Ende des Tages haben sie sich doch geeinigt und es sind jetzt wieder da, aber es sind eure Einkäufe weg. Und ab 2025 dürfen digitale Shops Begriffe wie kaufen nur verwenden, wenn sie klarstellen, dass Kunden nur eine Lizenz und keine unbefristete Nutzung erwerben. Das heißt, Verkäufer müssen alle Einschränkungen, die Möglichkeit, das Produkt zu widerrufen, transparent machen. Und es ist eben weiterhin für mich auch echt ein Thema, weil wir hatten es auch schon oft, wenn du einen Call of Duty im Xbox Store kaufst, legst du teilweise für ein altes Spiel, das 1,5 bis 2 Jahre alt ist, teilweise immer noch 60, 70 Euro hin.
Komplett unverschämt, ja.
Und kriegst eine Disc-Version im Laden.
Für ein Zwanni.
Für ein Zwanni. Oder kannst es eintauschen, gebraucht weiterverkaufen etc. Was du ja, das kommt ja als nächstes hinzu. Du zahlst für einen digitalen Kauf von einem Spiel wesentlich mehr als für einen optischen Datenträger oder auch, es kann ja auch ein anderer Datenträger sein, muss ja nicht optisch sein, der günstiger ist und du kannst das Digitale nicht mal weiterverkaufen und nicht weiterverleihen. Das ist ja das für mich auch so, weil ich könnte dir jetzt nicht sagen, du, ich habe in meiner Sammlung das Call of Duty, willst du es dir mal anschauen? Ich leih's dir. Warum geht das nicht? Natürlich, die Plattformen setzen hier auf, ich habe eine Marktmacht, ich habe hier meinen Store, ich habe hier meine Kunden, ich kann die Preise bestimmen, wie ich das möchte, ich kann auch in dem ganzen Universum bestimmen, was damit funktioniert. Und deswegen appelliere ich immer, kauft physische Medien, weil ihr könnt sie ja dann wieder wegschmeißen, wenn euch der Platz zu blöd ist, oder ihr weiterverkaufen, aber unterstützt den Markt dadurch quasi, weil sonst die Plattformen wirklich machen können, was sie wollen. Und was jetzt auch Anfang des Jahres im März ein Thema war, Nintendo macht den Store für den Nintendo Wii U, die alte Konsole, die Nachfolgekonsole der Wii und auch den Nintendo 3DS dicht. Und da waren halt Spiele drin, die es nur als Download gab, die man nicht physisch erwerben konnte. Diese Spiele sind für immer weg. Es gibt ja auch inzwischen eine Petition von einem Briten, der Unterschriften sammelt. Ich glaube, der hat inzwischen schon 200.000 Unterschriften gesammelt, zum Erhalt eben von Videospielen, wenn sowas passiert, dass man irgendwo eine Sicherung macht und oft weiß man ja auch gar nicht mehr, wo liegen denn die Rechte von der Entwicklung eines Spiels. Gerade aus der 90er Jahre Gaming-Entwicklungszeit, wo die Konsolen groß geworden sind, da gab es in Japan Spieleentwickler, die Top-Spiele gemacht haben. Da gibt es vielleicht noch ein paar Module, die laufen, die teilweise auf eBay für 400-500 Euro rausgehen. Aber du kannst das Spiel auf keinem aktuellen System mehr spielen. Und da gab es halt, muss man leider auch sagen, diese rechtliche problematische Situation, das schon in den 90ern Kopiersysteme gab, wo du das Modul reingesteckt hast und dann konntest du das ROM auslesen und auf eine Diskette kopieren. Denen haben wir aber zu verdanken, dass es heute Seiten gibt und ROM-Sets eben, wo alle Super Nintendo, Mega Drive, ja, PC Engine, Neo Geo Spiele enthalten sind, weil anders kannst du sie nicht mehr spielen. Und das ist das, was ich bin ein bisschen jetzt vom Thema abgekommen mit dem digitalen Lizenzen und Kaufen, aber generell, warum physische Medien für mich einfach so viel wichtiger sind, als einfach einen digitalen, anonymen Kauf zu kaufen. Das kann man ja machen, aber es muss meiner Meinung nach die Möglichkeit geben, ein physisches Medium zu kaufen, damit ich das besitze.
Ich verstehe zum Beispiel auch nicht die Tatsache, wieso ich bei einem Spiel an eine Konsole gebunden bin. Also ich muss ja quasi, wenn ich, also ich meine, ich habe ja, also ich habe jetzt ein Windows-System, mit dem ich spielen könnte, und ich habe eine Xbox.
Ja.
Und das ist beides Microsoft.
Ja.
Und trotzdem, wenn ich ein Spiel habe oder ein Spiel im Xbox Store kaufe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, jetzt bitte, aber wenn ich ein Spiel im Xbox Store kaufe, dann kaufe ich es dort für die Xbox und ich kann es nicht einfach auf meinem Windows-System spielen, obwohl es dafür auch verfügbar wäre.
Das ist.
Und wenn ich bei Ubisoft direkt was kaufe,
ja,
dann kann ich es auch nur für eine Plattform kaufen.
Das ist leider im Xbox-PC-Universum so. Bei PlayStation gab es diese Cross-Bundles, die quasi PlayStation Vita, PS3 und PS4 übergreifend waren.
Ja, aber
das
auch war auch nicht
bei allen dann. Spielen. Ja, gut, PC, es macht für Sony noch nicht so viel Rolle. Aber ja, es ist nein, schade.
Aber
ist
Ubisoft, hoch, ja? Ubisoft hat einen eigenen Store und Ubisoft ist der Hersteller. Das heißt, wenn ich jetzt Far Cry, ist von Ubisoft, gell?
Ja.
Wenn ich jetzt Far Cry 6 bei Ubisoft kaufe, dann kann ich das, wenn ich wechsle dann, weil ich habe ja auch wirklich Spiele bei Ubisoft direkt gekauft. Und wenn ich mit denen, wenn ich dann von der PlayStation auf die Xbox wechsle, dann kann ich die Spiele da nicht spielen.
Mhm.
Ja. Und das finde ich halt auch irgendwie so ein bisschen. Aber es ist nee,
da gebe ich dir absolut recht. Sollte natürlich auch ein bisschen bequemer gelöst sein. Und ab dem 1. Januar gibt es eben dieses neue Gesetz. Da muss dann darauf hingewiesen sein, Mai. Dann steht halt dann in einem Online-Store drin, es ist übrigens eine Lizenz, die du kaufst. Trotzdem werden sich die Preise nicht ändern. Es wird genauso sein, aber der Kunde soll nicht mehr in die Irre geführt werden. Das ist halt schon mal der Unterschied. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich schaue so lange physisch, wie es geht. Ich habe jetzt auch für die PS5 Pro, die ich ja in 2 Wochen hoffentlich bekomme, auch ein Laufwerk mir gekauft, weil ich einfach auf Disk setze.
Lustigerweise ist genau dieses Thema und vor allem das, was mich so langweilt, dass du es immer nur für eine Konsole kaufst, ist ja auf die Thematik, wieso GTA 5 so lange so viel verkauft worden ist. Also GTA 5 ist ja noch 7 oder 8 Jahre, nachdem es herausgekommen ist, immer noch in den Top 100 Verkaufscharts aufgetaucht. Und ein Bekannter von mir, der hat sich das Spiel auch 5-mal gekauft. Also
fünfmal?
Ja, der hat mit der PlayStation 3 angefangen, ist auf die PlayStation 4 umgestiegen. Und selbst wenn du es auf der 3er hast und du willst die Version für die 4er haben, musstest du es nochmal kaufen.
Aber dann hat er jetzt 3 und dann hast du das noch gekauft?
Dann hat er es noch für einen PC gekauft, dann hat sein Sohn auch angefangen zu spielen und damit er mit dem zusammen online spielen kann, hat er noch mal eine 2. Version gekauft und dann weiß ich gar nicht, wofür er noch die 5. hat. Aber der hat GTA 5 insgesamt 5-mal gekauft für sich und dann später noch für seinen Sohn einmal.
Aha.
Und mir geht es jetzt gerade nicht um die meist gekauften Spiele, sondern um die meist gespielten Singleplayer-Spiele in der Kalenderwoche 42, 41, irgendwie sowas. IKW 41 2024. Das ist hier eine Liste von Xbox Dynasty. Abgeleitet aus einer amerikanischen Liste. Und zwar, welche das jetzt gerade ist, ich habe es euch verlinkt, da seht ihr den Artikel. Es ist tatsächlich so, in der KW 41 2024, die Top 10 meistgespielten Xbox-Spiele auf Platz 1, GTA 5.
Krass.
Auf Platz 2 Red Dead Redemption.
Mhm.
Also 2 Rockstar-Titel. Mhm. Die dominieren da schon wirklich krass. Starfield, Elden Ring, Baldur's Gate 3, The Elder Scrolls 5, Skyrim Special Edition, Fallout 4, The Sims 4, Assassin's Creed Valhalla. Das ist wahrscheinlich, weil das jetzt gerade wieder im Game Pass ist, Valhalla, oder? Und tatsächlich, und da gehöre ich jetzt auch dazu, weil ich habe nochmal aus Langeweile, weil ich nichts anderes hatte gerade, angefangen, Cyberpunk 2077.
Hast du wieder angefangen?
Ja, ich habe gerade letzte Woche wieder angefangen, Cyberpunk zu spielen.
Du musst Zeit haben.
Ja, nee, ich habe jetzt, also ich habe halt sonst nichts, was ich irgendwie gerade spielen kann und will, weil ich war jetzt irgendwie, es nagt an mir tatsächlich. Ich mag das nicht. Ich habe halt eine Series S und eine Series X und ich will mir halt keine Spiele kaufen auf Disc im Angebot, weil die kann ich dann auf der S nicht spielen. Und dann ist meine S halt umsonst. Und dann schaue ich aber in den Store rein und dann sind die alle so teuer, wo ich mir sage, okay, also ich will sie nicht auf Disc kaufen, weil dann kann ich sie mit meiner S nicht spielen und ich will sie nicht im Shop kaufen, weil sie da dreimal so teuer sind, wie das, was ich im Saturn zahlen würde und dann spiele ich halt jetzt einfach irgendwas Altes. Genau, das so läuft tatsächlich gerade so ein bisschen bei mir, weil es ist nichts dabei, was mich so jucken würde. Im Saturn war letztes Mal Assassin's Creed Mirage im Angebot. Hätte ich fast mitgenommen, aber das war halt wieder der Punkt, ja, weil auch da wieder, ich kriege ja keine digitale Version dazu, die ich auf der S spielen kann. Also ich als jemand, der zwei Konsolen hat, von denen eine kein Laufwerk hat, ich bin halt echt gearscht. Die Frage ist, kann man an die S ein Laufwerk anschließen?
Nee.
Geht auch nicht. Also selbst das USB-C-Laufwerk, was ich habe daheim für einen Computer, das könnte ich auch nicht anschließen. Ja, super, weil das wäre jetzt noch eine Lösung, wo ich sage, okay, dann nehme ich die Disk halt mit. Aber die Series S ist halt im Wohnmobil und wenn ich dann sage, okay, ich will irgendein Spiel spielen und fahre dann nur das Wochenende weg und will unterwegs ein bisschen zocken, dann nervt es mich halt wieder. Mhm. Ah, das ist einfach, das muss man irgendwie besser lösen. Machen wir Musik, Matze.
Genau, und zwar diesmal kein Deutschrap. Ich habe übers letzte Wochenende bin ich über das neue Ice Cube, über die neue Single gestolpert. Der hatte ja schon, glaube ich, 2023 im September ein neues Album angekündigt, Man Down. Dann hat man nichts gehört. Er arbeitet, glaube ich, noch dran. Und letzte Woche gab es dann einen neuen Track, It's My Ego. Und da ist gerade so, wir nehmen hier im Oktober auf, so langsam die Nächte werden irgendwie kälter und es werden auch länger vor allem irgendwie. Und da findet ihr so ein California-Gangster-Rap. Das Video ist auch ziemlich cool. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Da hat mir das die Stimmung sehr gut gehoben, beziehungsweise aufgeklärt, die Stimmung. Und ich fand es ziemlich cool. Und wir hören uns das mal an und dann sind wir wieder zurück.
Und da sind wir wieder.
Richtig, wir haben Ice Cube gehört, leider aus rechtlichen Gründen nur auf Lora München. In den Shownotes ist es trotzdem verlinkt, eine schöne California Sunshine Gangsternummer im alten Stil.
So, und lustigerweise haben wir uns mit dem Thema überhaupt nicht abgesprochen, weil ja normalerweise du der Nintendo-Spezialist bist und nicht ich. Aber ich habe tatsächlich ein Nintendo-Thema und es geht um den 3DS und es geht um abgeschaltete Server. ja, wir kennen das ja alle. Also, wenn man Singleplayer spielt, man kauft sich eine Disk oder ja, kauft sich eine Disk, legt die ein und spielt oder kauft sich das Modul und spielt und das funktioniert halt einfach und halt unabhängig. Aber wenn man online spielen will, dann ist es halt einfach so, dass bei vielen Spielen dann zentrale vom Entwickler zur Verfügung gestellte Server genutzt werden. Und wenn die Entwickler, natürlich Server kosten Geld und irgendwann sagen die Entwickler halt, ja, das, was die Server uns kosten, bringt uns das nicht mehr. Vor allem, wenn du die Thematik hast, dass halt das Spiel an sich gar nicht mehr verkauft wird, dann fressen halt die Servergebühren langfristig das auf, was du als Umsatz mit dem Spiel gemacht hast. Das ist halt durchaus problematisch. Und so sollten halt die Mario Kart 7 Server abgeschaltet werden, Spiel für den 3DS. Und die sind auch größtenteils abgeschaltet worden, aber einer weigert sich aufzuhören. Der hat halt seinen 3DS angemacht, hat den an den Netzteil gesteckt, hat sich auf einen Server eingeloggt, ist da halt quasi in der Lobby von einem Game-Server oder sowas und bleibt da halt jetzt einfach.
Den kann man nicht kicken. Weil
ich weiß nicht, ob sie das einfach nicht machen. Normalerweise, also ich meine, gut, weißt du, wenn es halt ein Server ist, der abgeschaltet werden soll, dann drücke ich halt auf runterfahren und fertig, dann fliegt der auch raus. Aber anscheinend, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich hatte den Artikel schon vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen gefunden, aber es war wirklich so, dass der seit mehreren Monaten durchgehend in ein Spiel eingeloggt ist und dass das wohl der letzte Server war, der für Mario Kart noch verfügbar war.
Das ist echt abgefahren, aber da muss doch irgendein Admin sagen können, ich kick dich jetzt raus.
Natürlich, du kannst einfach quasi, so ein Server hat ja mehrere Ebenen und du kannst quasi, also stellst dir so vor, dass du halt auf dem Server läuft halt Linux und in dem Linux läuft ein Programm, das halt quasi den Spielserver macht. Und du kannst halt entweder den Spielserver einfach schließen oder du fährst einfach das Linux runter. Dann ja. Ist halt, also ich kann auch von unserem Webserver mich über den Hoster einloggen und kann einfach sagen, quasi ausschalten und dann fährt das Ding halt runter. Und dann ist wurscht, was da drauf läuft und ob da jemand eingeloggt ist oder gerade seine E-Mails abruft oder was weiß ich, das ist dann einfach weg. Genau. Also fand ich aber ganz lustig, dass halt dieses Durchhaltevermögen, vor allem der ist da durch Zufall, glaube ich, draufgekommen sogar und hat dann gesagt, okay, ich stecke ihn jetzt an und das wird halt früher oder später wird das super problematisch, weil natürlich wir sprechen hier über Elektronik, das heißt, wenn der permanent am Strom hängt, wird halt der Akku von dem 3DS irgendwann kaputt gehen und dann spätestens, wenn ein Stromausfall ist oder er mal irgendwie umziehen muss oder sonst irgendwas, dann muss er das Gerät ausschalten und dann... Ja.
Naja, wenn der Akku hält.
Kann man den tauschen beim 3DS?
Den kann man tauschen. Den kann man, also nicht jetzt so easy, kannst du ihn aufschrauben, aber der wird dann quasi über das Stromkabel Strom versorgt. Er müsste halt dann quasi am offenen Herzen operieren. Das heißt, Stromkabel versorgt den 3DS mit Strom und währenddessen tauscht den Akku. Das kann natürlich zum Kurzen führen.
Abgesehen davon ist die Frage, weil, ja. Das ist immer die Frage, ob das parallel oder in Reihe geschaltet ist, weil wenn es in Reihe geschaltet ist, dann musst du quasi, sobald du den Akku unterbrichst, dann ist es halt aus. Ja. Also es gibt ja manche Geräte, die ohne Akku nicht funktionieren und wenn das beim 3DS auch so ist, dann, naja, wie dem auch sei, ich glaube nicht, dass er es so bis ad ultimo laufen lassen will, aber er ist halt durch Zufall draufgekommen und fand es halt dann sehr witzig und es war eine Story und die wollte ich euch halt nicht vorenthalten. Und damit kommen wir zu deinem Highlight, Yakuza, Tokyo Vice, so.
Richtig, so Freunde, das ist die beste Serie der letzten Jahre.
Wow.
Punchline,
ist wirklich. Wieder, lass mich raten, ist wieder Apple Plus.
Nee, nicht? Es ist total abgefahren. Es läuft auf Join.
Naja, gut, okay.
Also Pro7, also eigentlich ist es eine HBO Max Serie. Das heißt, in USA wurde die auf Max gestreamt, dem HBO Streaming Service, der für hochwertigen Content steht. Und in Deutschland hat sich die rechte Join geschnappt, also die Pro7-Streaming-Tochter. Und auf Magenta gibt es zumindest eine, also Magenta TV von der Telekom, gibt es eine Staffel. Kaufen kann man es bei Apple TV, also bei Apple im Store, nicht Apple TV Plus. Und Amazon kann man es natürlich auch kaufen, die verkaufen ja alles an T-Wort. Und es ist eine Sensation. Es basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar ist es ein Krimi-Drama, das die Geschichte von Jake Adelstein beschreibt. Jake Adelstein ist in den 90ern in die USA gegangen, ist ein Amerikaner, 69 geboren und ist als junger Mensch zum Studieren, wie ich gerade erzählt habe, nach Japan gegangen, 88. Hat Japanisch gelernt, hat dort japanische Literatur studiert und war der einzige Journalist oder einzige westliche Journalist, der es also als Nicht-Japaner geschafft hat, für die größte japanische Tageszeitung Yomiuri Shimbun zu schreiben. Und dort hat er quasi angefangen, als Journalist zu schreiben und ist in Kontakt mit einem japanischen Detective gekommen und dort in die Fänge und interessante Geschichten, spannende Geschichten über die Yakuza. Es gibt ein bisschen Unklarheiten, ob alles, was er in seiner Biografie und auch in der Serie beschreibt, ob das wirklich passiert ist. Er hat es auf Twitter angeblich mit Belegen aufgezeigt, dass es alles stimmt. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, ist mir auch egal. Es basiert zumindest im Grundstein auf einer wahren Begebenheit. Das fand ich sehr spannend, weil, warum finde ich das Ganze so gut? Die Serie ist nicht überzogen. Das heißt, wie viele amerikanische Serien ist es halt so, wo man sich bei manchen Verfolgungsjagden denkt oder Explosionen, oh krass, wie unrealistisch oder das ist zu viel und zu schnell geschnitten und zu hektisch, sondern die Charaktere sind für mich alle glaubwürdig. Es geht hier um Jake Adelstein, den japanischen Detective, der von Ken Watanabe gespielt hat, der Name sagt wahrscheinlich keinem was, aber der unter anderem auch in Last Samurai einen Samurai gespielt hat, also super guter Schauspieler auch, der hat es auch mitproduziert. Es geht um eine moderne Geisha, eine Amerikanerin auch, die quasi eine Vergnügungsdame ist, die dort so ein bisschen ein Vergnügungsladen, ein Club, Hostessenservice nennt man das ja in Japan, leitet. Und eben auch wie die Yakuzas besetzt sind, auch die Schauspieler, das sind teilweise am besten nicht bekannte japanische Schauspieler. Es ist auch im Original japanisch alles gesprochen mit englischen Untertiteln. Und dadurch wirkt es auch noch super realistisch. Und wie die Yakuza quasi agieren, es ist nicht es ist glaubwürdig dargestellt. Es ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, nicht übertrieben und unglaublich spannend bis zur letzten Episode. Und das Gute an der Geschichte ist, traurig für die Produzenten und auch für die Schauspieler, sie haben nur die Finanzierung für 2 Staffeln bekommen. Und sie mussten dann quasi mit der 2. Staffel die Geschichte zu Ende bringen. Was mir lieber ist, du machst 2 Staffeln mit 10 Folgen, anstatt irgendwie 4 Staffeln oder 5 mit je 10 Folgen und streckst das Ganze bis ins Unermessliche. Und das macht eben die Serie nicht. Und das fand ich richtig gut, weil ich wusste, das endet dann irgendwie und es wird schön zu Ende gebracht. Das ist realistisch. Ich kann natürlich jetzt nicht spoilern, was passiert. Es geht um einen Yakuza, der irgendwie ja, einen Deal eingegangen ist und Jake dann irgendwie auch töten möchte, aus einem gewissen Grund dann auch, weil der was veröffentlicht über ihn und Politik ist mit verwickelt und das ist alles so spannend und auch wie dieses Japan der 80er, 90er Jahre dargestellt ist, mit alten Telefonen, alten Computern, die hatten halt noch keine iPhones und nichts und konnten nicht über E-Mails schreiben und recherchieren und sonst irgendwas, es gab noch nicht schnelle Datennetze. Das ist alles so fremd, absurd und erstens mal, weil es Japan ist und weil es eben die Zeit ist. Und das haben die so schön dargestellt. Ich kann es nur immer wieder sagen, guckt euch diese Serie an. Die ist absolut genial. Und ja, ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen. Die kennt fast keiner. Jedem, die ich erzähle, auch Serienfreaks, die sagen, hä, Tokyo Vice ist das, Miami Vice jetzt die nochmal was oder wie? Nee, das ist was ganz anderes. Und das ist echt klasse. Also das ist eine Serie mit Klasse, die spannend ist, die ist natürlich, Yakuza ist jetzt nichts für Zartbeseitigte, aber es ist nicht übermäßig brutal. Es ist natürlich jetzt auch nicht positiv, weil es ein hartes Thema ist, aber es lässt sich trotzdem spannend wie eine Krimiserie anschauen. Und ja, ich kann es nur wieder sagen, guckt euch das an. Es ist richtig, richtig gut.
War nicht auch Tschernobyl von HBO?
Ja.
Und die war ja auch ultra realistisch und halt auch nicht so übertrieben.
Ja, HBO, ich mein, gut, ist das meiste.
Gut. Game of Thrones ist auch sehr nahe.
Ist ja auch autobiografisch.
Genau,
basiert auf wahren Tatsachen. Sex in the City auch autobiografisch ist. Gut, Band of Brothers ist wirklich autobiografisch, aber ja, also HBO ist ja
macht echt meistens beide Serien
gut.
Einfach, ja.
Meistens gut.
Ist klar.
Ja. Der Penguin ist auch gerade HBO übrigens.
Ich habe eine gute Nachricht. Wir müssen uns vielleicht gar keine allzu großen Sorgen um die Zukunft mehr machen, weil ja, es deutet jetzt darauf hin, dass ja, es gibt eine Studie, die darauf hindeutet, oder sogar mehrere, dass LLMs, also Large Language Models, also ChatGPT, Gemini und Co., doch in einer gewissen Weise ein Verständnis entwickeln. Es war ja jetzt, man ist ja prinzipiell davon ausgegangen, dass es einfach nur doofe Papageien sind, die halt quasi alles nachplappern, was du ihnen reinpackst und dann irgendwie dämlich dahin philosophieren bzw. halluzinieren, wenn sie irgendwie keine Antwort finden. Und anscheinend, wie sie da jetzt genau drauf kommen und was die wissenschaftlichen Kriterien dafür sind, kann ich jetzt so gerade nicht wiedergeben. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch zu tief in der Informatik. Aber es gibt Indizien dafür, dass eben diese oder verschiedene Large Language Models unter bestimmten Voraussetzungen eben auch ein Verständnis entwickeln. Also, dass die wirklich auch verstehen, über was sie da sprechen. Und dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr weit weg von Skynet und der Vernichtung der Menschheit durch irgendeine überglobale Monster-AI. Also brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, weil wir sind sowieso am Arsch.
Ich würde es jetzt, ja, du sagst es gerade sehr zynisch, aber ich habe auf der Herfahrt hier einen Podcast gehört zum Thema Notebook LM von Google. Hast du das schon gehört oder gesehen?
Nee.
Das ist krass. Das ist auf Gemini ein basierendes Google-Tool. Da schmeißt du Audio, Video, Bücher, PowerPoints etc. rein. Der analysiert dir das alles durch und dann kannst du dich wie in einem Notebook mit dem Ding unterhalten und sagen, was steht da in dieser Studie drin, fass mir das zusammen.
Ach so, ja, das habe ich heute, sowas habe ich heute händisch gebaut dazu.
Und das Ding erzeugt Podcasts.
Ah.
Und zwar, ich habe heute den Podcast, ich kann es sagen, Podcast von
natürlich kannst du das sagen.
Ja, aber das ist ja Konkurrenz. Aber
macht ja nix.
Den Podcast Shift Happens von der Miriam Meckel, die ja Chefredakteurin von der Wirtschaftswoche war, unter anderem die Lebensgefährtin von der Anne Will. Und die hat einen Podcast und über in dem spricht sie in der aktuellen Ausgabe vom 10. Oktober eben über dieses Notebook LM von Google. Ich habe mir die Website angeguckt, ich habe es nicht getestet, ich habe nur den Podcast angehört und war schockiert positiv, aber auch irgendwie auch erschrocken. Sie Ihre Podcast-Partnerin, die hat eine Dissertation zum Thema künstliche Intelligenz geschrieben und die haben sie da reingeschmissen. Und dann haben sie gesagt, mach uns daraus jetzt einen Podcast. Das hat 3 Minuten gedauert und dieses Ding hat von dieser, ich glaube, 320 Seiten Dissertation ein Gespräch eines Manns und einer Frau auf Englisch, also die gibt es noch nicht auf Deutsch, diese Sprachgeneratoren. Und die Stimmen klangen so realistisch, inklusive Versprechern bzw. Atmen und die fallen sich gegenseitig ins Wort. Und die sprechen über diese Dissertation, was KI kann. Und dann haben sie noch andere Sachen gemacht. Dann haben sie gesagt, aus was kann man keinen Podcast machen? Eine Betriebsanleitung von der Spülmaschine von Miele reingeworfen. Die haben den Podcast gemacht. Du hörst es und denkst dir, das sind 2 Podcast-Hosts, die gut sprechen können, die sich über dieses Thema jetzt unterhalten, inklusive mit, oh echt, oh krass, ja Wahnsinn, das ist ja wirklich der Hammer. Und diese künstliche Intelligenz konnte Affirmationen. Das heißt, sie hat quasi Dinge, die nicht in diesen Dokumenten enthalten waren, sich woanders aus dem Netz gezogen und Beispiele und Verlinkungen hergezogen. Also das hat ein Niveau erreicht, wo man sagt, das ist krass.
Und wir stecken mit dem ganzen Thema in den Kinderschuhen.
Ja.
Also die Entwicklung, wenn du dir anschaust, was im letzten Jahr, das ist ja, wie heißt das, Sora, die Videogenerierungsplattform von OpenAI, wenn du dir anschaust, was die vor einem Jahr konnte und was sie dieses Jahr kann. Vor einem Jahr war das halt so, aha, ja, das ist ja ein scheiß Video. Und jetzt ist es so, dass, ich sage jetzt mal, 80% der Videos wirst du in einem Großteil der Fälle nicht mehr erkennen, dass es überhaupt AI-generierte Videos sind, wenn du nicht speziell drauf schaust. Und das ist der Schritt von innerhalb eines Jahres. Das geht massiv voran.
Ja.
Und tatsächlich, wo bei mir halt die Schwachstelle noch ist, ist das Aufnehmen von Informationen. Aber ich habe tatsächlich heute gerade einen Chatbot, also ich habe jetzt in den letzten 4 Wochen 2 Chatbots gebaut. Einen zum Thema Smart Cities und einen für einen Kunden als Demo für Chatten mit eben auch wissenschaftlichen Studien, Betriebsanleitungen und so weiter und so fort für ein Medizinprodukt von dem. Schaffen wir noch das Abo zum Spülen?
Ja, das ist kein langes Thema. Es hat mich aber ziemlich genervt.
Wir haben noch 2,5 Minuten. Ja. Das schaffen wir.
Der schweizerische Hersteller von Spülmaschinen V-Zug hat ein Abo-Modell für Spezialfunktionen in seinen Geschirrspülern eingebaut. Sprich, du kaufst das Gerät, die sind bei denen auch nicht ganz günstig und hast nicht alle Funktionen freigeschaltet. Das heißt, du musst die dann pro Jahr abonnieren.
Das wäre definitiv ein Ausschlussgrund. Das ist genauso, weißt du, ich verstehe es, wenn... Wir hatten vorher das Beispiel mit Tesla und dem Autopiloten. Ja. Den musst du halt freischalten und nachkaufen. Ja, aber den bezahle ich einmal und fertig. Ich habe keinen Bock, in meinem Auto monatsweise die Sitzheizung freizuschalten.
Ja, ich meine, das Thema Abo-Modell Adobe war mit so die ersten Bekannten, die mit Adobe Creative Cloud für 70 € im Monat für die Master Collection einfach Geld verlangt. Das ist verdammt viel Geld. Das sind 800 € im Jahr fast.
Oh ja, das haut richtig rein.
Für Software, das kostet ziemlich viel Geld. Das musst du erstmal reinspielen irgendwie auch. Und
vor allem ist das ja nur eine Lizenz. Also wenn du jetzt ein Unternehmen
mehrere Rechner benutzen, genau.
Genau, wenn du jetzt ein Unternehmen bist und du hast mehrere Mitarbeiter, dann zahlst du da halt pro Mitarbeiter die 800 € im Jahr.
Also ich versuche alles zu vermeiden, was man quasi an Abo-Modellen hat. Und V-Zug verlangt quasi für 12 Franken im Monat, dass man Funktionen eben
12 Franken im Monat?
Nein, Entschuldigung, ein Jahr. Jahresgebühr okay. für 12 Franken.
Ich habe mich übrigens gerade vertan, wir haben noch mehr, wir haben noch länger Zeit, wir haben noch 5 Minuten.
Ja. Auf jeden Fall 12 Franken im Jahr, um eben Zusatzfunktionen, die zwar installiert sind, aber nicht freigeschalten sind, freizuschalten. Und V-Zug bestätigte auf Anfrage vom SRF, also Schweizer Fernsehen, dass dieses neue Geschäftsmodell nicht nur auf Geschirrspüler beschränkt ist, sondern auf Waschmaschinen und Trockner. Das heißt, dann kommt halt irgendwie eine spezielle Trocknungsvariante oder irgendwie Feinwäsche oder weiß der Geier was, irgendwie, was du halt auch bezahlen musst. Und das ist halt echt wirklich eine harte Entwicklung, wo ich halt auch sage, schwierig.
Ja, und dann kommt nämlich die Scheiße, dass die sagen, pass mal auf, wir stellen diese Serie jetzt ein, so wie es Bosch gemacht hat mit dem Spexor. Und dann sind die Sachen, die in dem Teil drin sind, werden dann abgeschalten, anstatt dass sie es freischalten für jeden kostenlos, schalten sie es dann ab. Weil wir hatten ja das Thema bei dem Spexor. Das Ding hat die Sensoren drin für Brandgasüberwachung. Das kostet aber 50 € oder 20 € im Jahr extra. Und jetzt, wo sie das Ding abschalten, schalten sie das nicht mal frei, sondern es geht einfach nicht mehr.
Ja, also man kann nur als Endkunde die Unternehmen dadurch abstrafen, indem man sagt, ich kaufe dein Produkt nicht. Problem wird es natürlich, wenn alle darauf aufspringen und sagen, ich mache das auch. In dem Artikel ist auch, in den ich auch verlinkt habe, Miele plant auch ab 2025 smarte Waschmaschinen und Trockner auf den Markt zu bringen, aber die Zusatzfunktionen, die später kommen sollen, werden durch Updates kostenfrei über die firmeneigene App freigeschalten, was ja echt schon mal cool ist. Das heißt, erstmal Miele kaufen, hoffen wir, dass Miele nicht auf diesen Zug mit aufspringt.
Gerade Thema Waschmaschinen. Ich habe letztes Mal auch was gesehen bei Waschmaschinen, dass du normalerweise, so wie du es kennst, hast du ja oben das, dass du das Schüblädchen da ausziehst und dann tust du da deinen Vorwäsche, Nachspüler, Dings da alles rein.
In die Spülkammer, oder?
Genau, in die Spülkammer. Da hast du drei Kammern und da kannst du das Waschmittel und Hygienespüler oder Weichspüler oder was auch immer reinpacken. So. Es gibt jetzt Waschmaschinen, die tatsächlich unten eine Klappe haben, wo du quasi proprietäre Kanister reinschieben kannst. Der erkennt durch smarte Systeme in dem Ding, erkennt er, ob das eine Buntwäsche ist, ob das eine schwarze Wäsche ist, ob das eine weiße Wäsche ist. Der erkennt, wie viel du da reingepackt hast und ich glaube, der erkennt sogar den Verschmutzungsgrad. Und abhängig davon dosiert der selbstständig das Waschmittel.
Das ist ja
aber
gut.
Du musst diese Kanister von dem Hersteller kaufen. Das ist eine Sache, wo ich sage, okay, ich habe in der Waschmaschine die Möglichkeit, das Ganze selber reinzupacken. Oder ich habe es wie bei so industriellen Waschmaschinen. Ich schmeiße meine Wäsche einfach rein, drücke auf Waschen. Der macht, weil zu viel Waschmittel ist scheiße und zu wenig Waschmittel ist scheiße. Weil einerseits ist es Umweltverschwendung. Du schüttest, ob ich jetzt ein bisschen weniger teures Waschmittel reinschütte oder zu viel billiges Waschmittel, kommt mich preislich aufs Gleiche. Und ich habe aber weniger Rückstände und sonst irgendwas. So. Dementsprechend. Das ist eine Sache, die verstehe ich. Da kann ich auswählen. Kaufe ich das bisschen teurere und habe die ideale, perfekte Abstimmung zwischen Waschmittel und Wäsche? Oder mache ich es selber und fertig?
Ja.
Und das kann man dann auch im Abo machen. Dann sagt halt meine App, hey, du hast nur noch drei Waschgänge, soll ich dir was Neues bestellen? Und dann kommt das Ding automatisch im Abo geliefert oder kommt automatisch geliefert und wird eingezogen, abhängig davon, wie viel ich wasche. Kann ich damit leben. Finde ich super, finde ich total geil und bindet mich auch an den Hersteller. Und der Hersteller hat kontinuierliche Umsätze mit dem Produkt, das er einmal verkauft hat. Ja. Das brauchen die Hersteller? Okay, finde ich in Ordnung. Aber ein Abo für einen Waschgang, sorry, no way, würde ich nicht. Das wäre für mich ein Ausschlusskriterium, diese Marke zu kaufen.
Richtig.
Absolut. Also da. Weil wie gesagt, du fällst einfach zu sehr aufs Maul damit. Also wir hatten buchstäblich in dieser Episode das Beispiel von Fiskars. Das ist genau das Gleiche. Naja. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir die Sendung nennen sollen, aber ich glaube, es muss entweder was mit den digitalen Spielen oder mit den Abo-Modellen.
Oder schöne neue Welt.
Sag was, Geek Talk, jetzt auch im Abo.
Stimmt.
Ich wünsche euch was.
Vielen Dank.
Wir hören uns.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.